Deutschlandfunk Doku.
Sei sehr, sehr spät.
Ich bin ja selber ein älterer weißer Mann.
Es ging vor allen Dingen um die Anpassungsleistung an den Westen.
Arbeite mit dem White Fragile.
How to sell yourself to the West. Ein Feature von Ada Mukina.
Willkommen zu How to sell yourself to the West. Ich bin Ada Mukina, die nomadische Künstlerin aus dem Osten und ihr Guru für Erfolg, Ruhm und Unsterblichkeit im Westen. Einmal pro Woche lade ich die besten ExpertInnen ein, damit sie erfahren, was sie tun müssen, um im Westen berühmt zu werden, einen Preis zu bekommen oder wenigstens posthum im Kunstarchiv zu landen. Auf vielfachen Wunsch von Ihnen geht es heute darum, wie man sich am besten in der Theaterindustrie im Westen verkauft. Also, stellen Sie sich die Bühne vor. Den Lichtpunkt, das Publikum schweigt gespannt in der Dunkelheit. Oder gebannt vor dem Radio, um zu hören, was mein erster Gast zu sagen hat. Herzlich willkommen, Abhishek Thapa.
Hello, Namaste, Sashrikal, Adab, Inshallah.
Er kommt aus Moga, Indien, und wohnt in Amsterdam in den Niederlanden. Abhishek arbeitet gerade an seinem neuen Theaterstück Lacuna Kitchen mit realen Küchenarbeiterinnen am Kampnagel in Hamburg.
Thank you, dear Ada, for this wonderful invitation. I'm very much looking forward to selling myself to the West together with you.
Und jetzt eine Runde Applaus für meinen nächsten Gast, Belenjewa Peter.
Hello, 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 Belenjewa Peter.
Belenjewa kommt aus einer kongolesischen Familie, ist in Deutschland geboren und in Großbritannien aufgewachsen. Belenjewa arbeitet als Schauspieler am Düsseldorfer Schauspielhaus, wo auch ihr sein Musical Muinda über Obdachlosigkeit, Drogen und Sexarbeit zu sehen ist.
Obdachlosigkeit, Drogen und Sexarbeit. Ja, ich wollte etwas ganz Konservatives für die Stadt. Theater schreiben, natürlich.
Danke, danke. Und jetzt, last but not least, mein dritter Überraschungsgast, sogar Gästin, kommt aus Ostdeutschland. Herzlich willkommen, Peggy.
Hi Ada, hi Abhishek, hi Belenjewa.
Hey.
Peggy ist in Dresden geboren und wohnt in Berlin. Sie hat gerade als Performerin im Stück Mauern bei dem Kollektiv Shishi Pop am Hau in Berlin mitgespielt. Darin geht es genau um die unsichtbaren Mauern zwischen Ost und West in und außerhalb von Deutschland.
Ich freue mich, hier zu sein, nicht unbedingt sichtbar, aber hörbar zu sein.
Sprache. Willkommen, liebe Peggy Belenjewa und Abhishek. Ich und meine ZuhörerInnen möchten ihre Strategien zum Erfolg, ihre Dirty Secrets, ihre Tipps und Tricks hören. Wie verkauft man sich am besten im Westen?
Entschuldigung, am I the only one who doesn't speak German here?
Ja. Mhm. Abhishek, du bist der Einzige hier, der gar kein Deutsch spricht. Ich wollte eigentlich fragen, wie schaffst du es überhaupt, in Deutschland zu arbeiten? Ja, du kannst natürlich wie heute, du hast diese Mocaccino in Berliner Kaffee bestellt, das kannst du auf Englisch machen. Aber um die deutsche Bühne zu erobern, muss man zuerst Deutsch beherrschen. Mann, du musst sehr gut in deiner Arbeit sein.
Yes, I am.
warte, aber wie hast du mich verstanden?
Well, you translated the script of the show in English for me so that I can follow the conversation, and later you will dub my words with a very beautiful royal high German voice so I can say whatever.
Also kann ich ja alles reden, was mir so einfällt, weil sowieso niemand mitkriegt, was ich sage.
Und was sind deine Tricks, Belenjewa, um mit der Sprache in Deutschland umzugehen?
Genau, also ich spreche Denglisch, eine Kombination von Deutsch und Englisch. Meine Muttersprache ist Englisch. Ich kann Deutsch Lingala, die aus dem Kongo kommt.
Peggy, du bist die einzige Muttersprachlerin hier. Bei dir muss die Sprache kein Problem sein, oder?
Na, da gibt's schon zwei Sachen. Zum einen musste mein sächsischer Dialekt weg, der ist einfach nicht so sexy. Ich habe damit eigentlich schon als Jugendliche in der Sprecherziehung angefangen. Und zum zweiten mussten einfach sehr gute akademische Sprachkenntnisse her, weil du im Literatur- oder Theaterbetrieb eigentlich wenig Erfolgschancen hast, wenn du nicht so einen gewissen akademischen, selbstverständlichen, bildungsbürgerlichen Klang in der Sprache hast.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie groß sind deine Blätter?
Ich habe dieses Lied in der Schule gelernt. Ich weiß, das ist nicht besonders praktisch oder hilfreich im Alltag, aber ich kann manchmal einige Deutsche beeindrucken. Zum Beispiel habe ich das einmal vor der Jury des Bundeskanzlerstipendiums gesungen. Meine deutsche TheaterkollegInnen sagen, dass mein Deutsch charmant ist. Das ist vielleicht der Charme von einer guten Migrantin oder eines fleißigen Bienchens, die, obwohl sie Fehler macht, sich so viel Mühe gibt, in ihrer Muttersprache mit ihnen zu reden. Charmant zu sein wie ein kleines Äffchen in einem pinken Kleid im Zoo ist nicht immer angenehm. Ich würde auch gerne ernst genommen werden und meine Chance zum Erfolg in Deutschland erhöhen. Deshalb habe ich mich entschieden, Peggys Beispiel zu folgen und eine Sprecherziehung in Berlin bei Sabine Melanie Ritter auszuprobieren.
Wie, wo ist denn deine Zungenspitze eigentlich bei dem S? Beobachte mal. Du hast hier, ist das I wie Miete.
Miete.
Na, Miete.
Miete.
Denke nach vorne, genau.
Miete.
Genau. Allerdings ohne dich zu verspannen. Na, na, jetzt, Achtung, jetzt baust du noch ein N zwischendurch ein. Genau. Mi.
Mi.
Ja, Miete.
Miete.
Ja, besser. Jetzt kannst du dir mal den Text anschauen. Den würde ich gleich mal dich bitten zu sprechen.
Der Nordwind und die Sonne. Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre.
Da kann mehr Lockerheit rein. Sonne. Ja, da öffnet sich der Kiefer ein bisschen mehr, die Zunge hebt sich nicht so stark und die Lippen runden sich nicht so stark nach vorne. Sonne. Es gibt bei uns tatsächlich ja so eine Art Standardlautung, wobei ich das auch einen schwierigen Begriff finde. Ich denke, wir würden anfangen, an dem Vokalsystem zu arbeiten.
Bo, 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 bo.
Vor der Aufnahme dieses Features bin ich 6-mal zum Stimmtraining gegangen. Liebe ZuhörerInnen, schreiben Sie mir bitte, ob es sich gelohnt hat. Gleichzeitig frage ich mich, wie ist Hochdeutsch entstanden? Wer hat diesen Standard definiert? Und wer hat entschieden, dass das perfekt ist? Und am Ende, wie weit bin ich bereit zu gehen, um mich im Westen zu verkaufen? Und verliert nicht auch der Westen etwas, wenn ich meine Herkunft verberge?
Race.
Hallo, hallo, sind wir alle da? Ja, ich weiß, Race ist besonders in Deutschland ein kitzliches Thema. Und deshalb sind vielleicht die meisten deutschen Theater weiß. Ich bin selbst extrem weiß, sogar blass, würde ich sagen. Und mit diesem Bonus kriege ich unproblematisch Zugang zu der westlichen Kunstwelt. Belenjewa, du hast es aber geschafft, dein Solo-Musical Muinda zuerst auf dem Festival Dortmund Goes Black, Dortmund wird schwarz, zu zeigen. Und dann hast du diese Arbeit sogar bis ins große weiße konservative Staatstheater geschmuggelt. Wie schafft man das überhaupt?
Step one, sei sehr, sehr schwarz und weiß, also ganz konkret mit deinen Ideen. Denn, also das Stadttheater, die möchten ja was Neues, nicht wie Shakespeare oder Schiller. Aber doch, die möchten Shakespeare und Schiller. Aber egal, ganz konkrete Ideen, creative, bold. Step 2. Schreib über Schwarzsein. Wie können die Theater solche Arbeiten ablehnen nach die ganze BLM-Proteste? Hä?
Hi, Ada ist hier. Gemeint ist die Black Lives Matter-Bewegung.
Arbeite mit dem White Fragility. White Fragility can be a gateway to Black Ability.
Sorry, Ada nochmal. Die weiße Zerbrechlichkeit bedeutet die abwehrende Reaktion von weißen Menschen, wenn sie mit ihrem eigenen Rassismus konfrontiert werden.
Step 3. Sag, wer du bist. ADHS, Non-Binary, Black, Queer, Vegan, Trans, Trendsetter, Cocksucker, Stoner, Icon. It's our responsibility to remind the Theaterleitungen in Deutschland, dass es auch andere Menschen gibt.
Danke, Belinjua.
Gerne doch.
Ich habe alles aufgeschrieben.
Ja, perfekt.
Ich fahre nach Essen, um Belinjua beim Theaterstudium zu besuchen.
Can you, can we do call and response that you give? Oh, wait, no, this might be complicated. Can you do the...
Ich bin Schauspielerin am Düsseldorfer Schauspielhaus. Ich bin aber auch gleichzeitig Studentin an der Folkwang Universität der Künste. Also seitdem ich hier studiere, also ich bin jetzt im dritten Jahr, fast im vierten, ich habe so viel Rassismus erlebt. Zum Beispiel, wir hatten einen Lehrer und der hat uns gefragt, so, wer kann Deutsch, wer kann Englisch, so, wie soll ich mit euch kommunizieren? Und ich habe gesagt, so, ich verstehe beide Sprachen, aber ich werde wahrscheinlich eher auf Englisch antworten, aber du kannst auf Deutsch und auf Englisch mit mir reden. Aber dann in den Unterrichten hat er immer auf Deutsch gesprochen mit allen und dann mit mir hat er gesagt, oh, und Belinjua, that means left arm. Left arm. Nicht mal so die schwierigen Sachen auf Deutsch, die ich doch vielleicht nicht verstehen könnte, aber so blöde Scheiß wie left arm. Aber ich dachte so, ich sag dem nochmal, dass ich doch Deutsch verstehe. Also ich hab's ihm immer wieder gesagt und der hat's einfach nicht kapiert. Ein Teacher said to me, wie sagt man deinen Namen nochmal? Ich so, it's three syllables. Belinjua. Der so, ach, why can't you be called like Gaia oder Tom oder Tomte? Ich so, so in front of everyone in the class, ich so, so you're now trying to say it would be better if I had a European name, just to check. Der so, ja, in front of everyone. What does everyone react with? Nothing, white silence.
Belinjua sagt, ein Lehrer habe ihm nahegelegt, dass ein europäischer Name passender für ihn sie sei. Belinjua hat sich über Rassismus durch Lehrkräfte beschwert. Die Folkwang-Universität schreibt dazu. Diskriminierungen aller Art werden an unserer Hochschule nicht toleriert, sondern aktiv durch Präventionsmaßnahmen bekämpft. Man übernehme bei der Universität aktiv die Verantwortung für ein Umfeld, das frei von Diskriminierung sei und setze sich für die Wahrung von Persönlichkeitsrechten und individuellen Persönlichkeitsgrenzen im Sinne der Gesetze ein. Für Rassismuskritik sei die interne AGG-Beschwerdestelle zuständig, deren Mitarbeitende der Schweigepflicht unterliegen. Die Universität könne sich daher nicht öffentlich zu vertraulichen internen Vorgängen äußern.
Wow, that was sweet. I'm kind of jealous that whilst you're gonna be performing at Dortmund Goes Black to like a black audience, I'm gonna be at Diehausen performing to white conservatives.
Ich bin hier, glaube ich, erstmal irgendwie als Unterstützung und irgendwie als Ally-Person. Ja, verstehe mich auch so ein bisschen als Zeugin von diesen ganzen Sachen, die hier passieren. Also in Deutschland ist es anscheinend immer noch so ein großes Ding zu sagen, diese Person ist rassistisch oder hat sich rassistisch verhalten. Aber wir fragen uns, wie soll man denn anders Rassismus benennen und darauf aufmerksam machen, wenn man nicht darüber sprechen kann? Also das ist ja absurd.
you're black, okay? That means what? You should have what? A 12-inch cock. Girl, what? And if you don't, it's average. Bye.
What?
I just got blocked because I don't fit that big black big cock pick. What the fuck?
Winder ist in Dortmund Goes Black Festival entstanden am Schauspiel Dortmund dank Julia Wissert und Megakono Patel. Die Sachen so an sich am Anfang, die Monologe, die Lieder, die waren von meinem eigenen Leben inspiriert. Ich schreibe sehr gerne Lieder, aber ich habe ja keine Musikausbildung sozusagen. Also mein Musical Director, der Marco Girardin, wir haben zusammen gewohnt damals. Und I would be in my bedroom, I would write the songs with the melody, like in my head. So I would write like, those cold homeless nights eating out of bins. I would write it and then we would work for like the whole day finding the music to it.
Those cold homeless nights eating out of bins, half eating burgers, kebabs and chips. All the confusion from the sleep deprivation, the taking of drugs. Fuck, taking them every day now.
Ich möchte, dass wenn jemand, der die wie ich ist und auf die Hausseite geht und das liest und if someone can identify themselves with me and be like, ah, black in this white institution? Ah, so I can do that too.
Belenjeva möchte ein Vorbild sein und vorleben, dass Menschen, die sich mit ihm identifizieren, auch den Traum haben können, eine Show im Stadttheater zu machen. Aber lasst uns einmal die Perspektive wechseln. Die Sicht von jemandem in einer Leitungsposition. Matthias Lilienthal arbeitet schon seit mehr als 30 Jahren als Intendant und Dramaturg im deutschen Theater.
Es ist ja jetzt auch Blödsinn zu sagen, alle deutschen Kulturinstitutionen sollen auf 100% Migration umsteigen. Das fände ich jetzt auch Quatsch, aber ich finde eine Repräsentanz von migrantischen Menschen in Relation zu ihrem Anteil an der Bevölkerung natürlich eigentlich für alle Kulturinstitutionen gut.
Mhm. Und wenn du zurückguckst, siehst du so viel Änderung auch in diesem Bereich, wie es jetzt ist? Ist es Verbesserung irgendwelche oder was passiert jetzt?
Mir ist zum Beispiel auch in Relation zu unserer Arbeit in den 90er Jahren an der Volksbühne zum Beispiel aufgefallen, dass zum Beispiel an der Volksbühne auf der Ebene von Regie Frauen überhaupt keine Rolle spielten. Also kam mal vor, aber nicht mehr. Die Migration über Engagement von Schauspielern spielte schon eine Rolle, aber nicht auf der künstlerischen Leitungsebene. Und da würde ich sagen, wenn ich jetzt die Situation 1992 Berlin mit der Situation 2023 in Berlin vergleiche, dann sind die Unterschiede evident, dass es Bonaventure gibt, der das Haus Kultur in der Welt leitet.
Bonaventure So Benjen Dikung, seit Januar 2023 im Amt.
Dass es Shermin gibt, die das Maxim Gorki Theater leitet.
Shermin Langhoff, die Intendantin.
Dass es migrantische Spieler in allen Ensembles gibt. Das ist ein riesiger Fortschritt, der in diesen 33 Jahren passiert ist und den kann man überhaupt nicht hoch genug schätzen. Er mag immer noch unzureichend sein.
Dass es zum Beispiel ab nächsten Spielzeit keine ostdeutsche besetzte Intendanz in Berlin sein wird. Warum denkst du, ist es so?
Das betrifft ja nicht nur das Vorkommen von ostdeutschen Führungskräften, betrifft ja die Gesamtgesellschaft, es betrifft der Minister oder Leiter von Unternehmen oder das hat mit Sicherheit was mit einer kolonialistischen Arroganz von Westdeutschen zu tun, dass das so ist. Was lachst du?
Du kommst aber auch aus Westdeutschland.
Natürlich habe ich auch Momente kolonialistischer Westberliner Arroganz und obwohl ich sehr lange in Ost-Berlin gearbeitet habe.
Herkunft.
Piggy, du hast mir erzählt, dass du am Anfang deiner Karriere deine ostdeutsche Herkunft versteckt hast.
Jetzt schreibst du aber ganz offen und selbstbewusst in deinem Kurzbias, dass du in Dresden geboren bist. Warum hast du deine Selbstdarstellung geändert? Und wie spielst du deine ostdeutsche Karte im Westen?
Ich glaube, eines der Erfolgsrezepte ist es, flexibel in den Strategien zu sein und sie an zeitliche und räumliche Kontexte anzupassen. In den 90er Jahren war es einfach so, dass es wichtig war, so wenig wie möglich als Ostdeutsche erkennbar oder lesbar zu sein. Es ging vor allen Dingen um die Anpassungsleistung an den Westen, also dass du dich neu erfinden kannst, dass du die neue Freiheit nutzen kannst, dich neu zu erfinden, aber eben halt auch zu integrieren in die Bundesrepublik. Und ich weiß nicht, wann der Wind sich drehte. Also ich glaube, das wird so Mitte der 2000er gewesen sein. Spätestens ab 2010 fing das an, dass in bestimmten Kontexten, zum Beispiel im Kunst- und Kulturkontext, ostdeutsche Herkunft plötzlich ein Selling Point wurde. Also es war plötzlich interessant, ein Podium mit einer ostdeutschen Perspektive zu würzen. So. Und dann war es natürlich wichtig, dass du dich wieder gezeigt hast in deiner ostdeutschen Identität und auch in dieser Differenzerfahrung gezeigt hast. Aber ganz wichtig, immer in einer humorvollen Variante, klar. Nie in einer jammernden ostdeutschen Ausführung. Ja, ich glaube, aktuell, ich finde es wichtig, angesichts eben halt der Ungleichheit in der Besetzung von Leitungspositionen, in der Ungleichverteilung von Eigentum, von Gestaltungsmacht klarzumachen, dass Westdeutsch nicht gleich Ostdeutsch ist. Aber bei all diesen Strategien und auch bei all diesen Zeiten, never miss the birthdays. Also verpass niemals ein Mauerfall-Jubiläum oder ein deutsche Einheits-Jubiläum, wenn du einen Roman rausbringen willst, der in den Zeiten der DDR und nicht der BRD spielt.
Merke ich mir.
sehr wichtig, also haben wir auch, ich habe das auch aufgeschrieben, schreibe gerade jetzt kein Roman, aber
ja, für Zukunft. Das ist auch ein Theaterstück über DDR. Ja, genau. DDR.
Lasst uns einmal hinter die Kulissen einer Theaterarbeit schauen. Vor 10 Jahren ist die autobiografische Show Schubladen vom renommierten Performance-Kollektiv Shishi Pop entstanden, bei der sich 3 West- und 3 Ostsozialisierte Frauen gegenüber saßen. Und letztes Jahr wurde ein Spin-off, eine neue Version, Mauern, präsentiert. Peggy Mädler steht in beiden Produktionen mit auf der Bühne. Ich besuche Peggy in Schöneweide, Ost-Berlin, wo sich ihr Atelier befindet.
Wir haben eine Führung von dem Industriesalon hier mitgemacht. Wo man auch in die AEG-Halle rein konnte. Das ist schon toll. Ich glaube, ich mag das auch deswegen so, weil ich ja selbst im Betriebsgelände aufgewachsen bin. Ich bin Autorin und Dramaturgin und manchmal auch Performerin. Ja, Shishi Pop ist ein Performance-Kollektiv. Die meisten Mitglieder des heutigen Kollektivs haben sich damals beim Studium in Gießen kennengelernt. Und dann, dass ich selbst bei Shishi Pop mit auf der Bühne stand, war dann 2012 in Schubladen. Da waren irgendwie vielleicht die 90er Jahre auch noch ein bisschen zu nah dran. Und wir haben wenig tatsächlich in Schubladen über diese Unterschiede in der Gegenwart, über Ungleichheiten zwischen Ost und West gesprochen, über eben halt diese Kategorien von Eigentum, von Macht, Entscheidungsfragen. Und haben damals schon den Gedanken gehabt, wir treffen uns in 10 Jahren wieder und machen Schubladen 2 so als Arbeitstitel. Und vorletztes Jahr war es dann soweit, dass gesagt wurde, wir haben einen Antrag gestellt, jetzt geht's los. Und dann ging es für mich doch nicht los, weil ich dann gemerkt habe, ein Großteil meiner ostdeutschen Kolleginnen ist doch nicht eingeladen. Also dieses Konzept hatte sich dann aus verschiedenen Gründen verändert oder wurde verändert von Shishi Pop. Dann war es ein anderes Stück, Mauern.
Das ist Peggy, Sie ist immer unglaublich gut vorbereitet. Es liegt vielleicht daran, dass sie aus dem Osten stammt und sie hat Eltern, die ihr wahrscheinlich nichts vererben werden. Deswegen ist sie unglaublich, also auf ihre eigene Leistung angewiesen. Peggy, die Ostseebäder? Die können weg, oder?
Die habt ihr inzwischen aufgekauft, kannst du selber entscheiden.
Ja, lass uns doch mit, ne?
Nehmen wir mit. Ich möchte etwas sagen.
Ja?
Ja. Das sind hier drei erfolgreiche und westdeutsch sozialisierte KünstlerInnen, für die sich dieser Ost-West-Konflikt eigentlich inzwischen abgehakt und erledigt hat. Und hier liegen ganz viele Materialien, nickst du noch?
Ah. Ja.
Und hier liegen ganz viele Materialien, auf denen die Namen meiner abwesenden Ostkolleginnen draufstehen. Ja. Und ich merke gerade, ich kann überhaupt nicht für sie mitentscheiden und will das eigentlich gar nicht, was von ihren Sachen weg kann oder in die Zukunft gehört. Deshalb neue Aufgabe. Ich sortiere jetzt mal alles aus, was mir und meinen Ostkolleginnen gehört und ihr kümmert euch weiter um euren Krams.
Okay. Ich möchte etwas sagen. Das ist Peggy Mädler, eine Schriftstellerin, der es schwer fällt zu akzeptieren, dass das Eigentum verteilt und die Plätze vergeben sind. Und es tut mir leid, das auszusprechen, Peggy, aber ich bin Realistin und sage immer alles, wie es ist. Auf dieser Bühne gehört nichts dir. Das gehört alles uns. Und du kannst auch nicht darüber entscheiden, wer hier eingeladen wird oder nicht. Das machen wir als Gastgeberin.
Der Konflikt auf der Bühne ist von einem realen Konflikt getriggert und entwickelt sich so weit, dass Peggy im Laufe der Show im Hintergrund der Szene verschwindet.
Wir können hier hinten Peggy erkennen. Sie hat sich in die Gesellschaft ihrer ostsozialisierten Künstlerkolleginnen Annette Gröschner und Alexandra Lachmann zurückgezogen. Vor 10 Jahren waren die beiden ebenfalls Gäste auf dieser Bühne, heute nicht.
Hier ist eine großgeschriebene Frage, warum sind wir nicht eingeladen? Okay, Aufgabe Liste. Gute Gründe, warum Sie nicht eingeladen wurden. Ja, okay, also wir haben das Konzept ein bisschen geändert, als uns diese Mails erreicht haben von Jahe und Natascha, dass sie Hilfe brauchen, dass sie raus möchten, da wo sie jetzt sind, also dass sie ein Arbeits... Ja, dass sie Arbeit brauchen und ein Visum.
Wir und ihr zusammen, wir können einfach kein zeitgemäßes Bild von Deutschland mehr abgeben. Da fehlt zu viel.
Ja, wir wollten uns einfach diverser aufstellen.
Wir wollten Kunst machen und nicht Reparationen leisten. Das können wir auch gar nicht.
Wir sind selbst Teil eines Systems, nämlich eines Fördersystems, das begrenzt ist. Und 40% von der Original-Ost-Schubladenbesetzung haben wir für ausreichend gehalten. Und ich finde, das macht uns noch lange nicht zur Treuhand.
Peggy, okay.
Neue Regel. Niemand steht hier allein. Ich komme zu zweit wieder rein. Ich bin Peggy und ich bin wieder zurück. Aber nicht mehr als ostdeutscher Gast, sondern nun als Gastgeberin. Und das ist meine Kollegin Annette Gröschner, die ich mitgebracht habe.
Ich glaube, wenn alle so mutig wie Shishi Pop wären, sich auf der eigenen Bühne für Kritik zu öffnen und daraus auch echte Konsequenzen zu ziehen, würde das einen riesigen Wandel bringen. Hier eine Warnung. Es gibt auch Nebenwirkungen, was die Marketingstrategien von How to Sell Yourself to the West angeht. Ich nehme einfach mich als Beispiel. Wenn ich als Künstlerin, die in der Sowjetunion geboren ist, in einem roten Kleid auf der Bühne auftrete, interpretieren die westlichen Kritikerinnen das als Referenz an den Kommunismus. Vor ein paar Jahren habe ich How to Sell Yourself to the West als Theaterperformance in Berlin inszeniert. Dabei wurde mir nahegelegt, dass ich mich nur mit den osteuropäischen KünstlerInnen über Probleme des Ostens beschäftigen soll. Ich wollte aber mit KollegInnen aus Syrien, Kamerun oder Brasilien zusammenarbeiten. Wir sind kein Maxim Gorki Theater mit seinem postmigrantischen Ensemble, wurde mir gesagt. Diese Menschen sind in anderen Schubladen und werden durch andere Geldtöpfe gefördert. Ich komme aus einem imperialistischen Land mit einem blutigen politischen Regime, das schon seit mehr als einem Jahr einen kolonialen Angriffskrieg im vollen Umfang gegen die Ukraine führt. Seitdem stehen einige westliche KollegInnen mich als exilierte russische Künstlerin vor, obwohl ich mich nicht so identifiziert habe. Diese Beschreibung soll anscheinend den Menschen hier zeigen, dass ich eine gute Russin bin und dass ein Geschäft mit mir möglich ist. Es ist vielleicht gut gemeint, aber in solchen Momenten fühle ich, dass die Handlungsmacht von mir weggenommen ist. Vielen Dank, aber ich positioniere mich selbst gegen den Krieg und möchte keinen Ablass aus dem Westen. Als Künstlerin möchte ich selbst mit meiner Verantwortung, meiner Schuld und meinem Scham über die Gewalt, die Russland in die Ukraine, innerhalb des Landes und andere Gebiete der Welt gebracht hat, umgehen. Und das tue ich auch. Gerade arbeite ich an einem neuen Antikriegs- und dekolonialen Stück für das Festival Performing Exiles bei den Berliner Festspielen und habe den Kurator des Festivals Matthias Lilienthal gefragt, wie er die heutige Situation sieht.
Wenn man jetzt zynisch drauf gucken würde, ich mag keine zynischen Haltungen, aber natürlich bringst du das da auf einen prononcierten Slogan, how to sell yourself to the West. Und natürlich ist auch die Beschreibung dessen, natürlich verkaufe ich dich in dem Performing Exiles Zusammenhang auch als Russin, das ist so. Und für das Selbstverständnis der produzierenden KünstlerInnen ist diese Labelung natürlich total scheiße.
Warum ist es scheiße für Künstler?
Na, weil die Empfindung ist, dass man Adam Mukina nicht schätzt, weil sie so aufregend wie Stefan Kegi oder wie Susanne Kennedy ist, sondern weil man sofort das Gefühl hat, man schätzt jetzt Adam Mukina, weil sie aus Russland kommt und weil sie eine Unterdrückungserfahrung mit dem Putin-Regime gemacht hat. Oder natürlich auch jetzt im Moment, wenn deutsche Theater mit ukrainischen KünstlerInnen arbeiten oder Produktionen aus der Ukraine aufnehmen. Vor anderthalb Jahren hätte man diesen Schritt nicht gemacht. Und das kann ich auch nur schamvoll für meine eigene Biografie beschreiben, dass ich durchaus viel mit Osteuropa gearbeitet habe, aber zum Beispiel Ukraine immer übersprungen haben. Und es war aber gar kein bewusster Vorgang. Und natürlich ist das rückblickend gesehen eher bescheuert. Und es gibt die Duplizität dessen, dass für die ukrainischen KünstlerInnen die Produktionschancen oder die Einladungschancen natürlich im Moment total super sind, aber dass sie dann auch immer gelabelt sind darüber. Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass UkrainerInnen zu sein oder RussInnen zu sein, also darauf reduziert zu werden, extrem ermüdend ist. Wir haben alle gelernt, nicht mehr von Flüchtlingen zu reden, sondern von Geflüchteten und zu sagen, dass man aus Syrien flieht und nach Deutschland kommt. Man sollte dann nicht sein gesamtes Leben lang Flüchtling bleiben, aufgrund dieser dreiwöchigen Erfahrung. Und genauso würde man natürlich Adam Mukina wünschen, nicht die nächsten 20 Jahre künstlerische Biografien mit dem Russischsein da zuzubringen.
Ihre Fragen.
Wir sind zurück. Und liebe Gäste, jetzt kommen Audio-Messages mit Fragen von unseren ZuhörerInnen.
Hallo, ich möchte anonym bleiben. Meine Situation ist so. Ich bin ein weißer, bitte lachen Sie nicht, grauhaariger Sack aus West-Berlin. Es wird noch schlimmer. Kein Migrationshintergrund, keine Minderheit. Ganz unpopulär esse ich Fleisch und mag Frauen. Ich habe jetzt zwar schon eine hohe Position, aber weil ich spüre, dass sich die Türen für mich schließen, würde ich gern von Belengia wissen. Wie schaffe ich es, bei den ganzen Quoten für Frauen, Migranten, für Transmenschen noch etwas meiner Karriere zu erreichen?
Hallöchen, Thomas. Also ich nehme einfach an, dass Sie Thomas heißen mit so einer Beschreibung. Also das klingt nach einer sehr schwierigen Situation. Und
Genau, ich habe ein paar Tipps und Tricks und we'll get through this together. Erstens, Thomas, was sehr, sehr wichtig ist, wenn du dich nochmal für einen Job bewirbst, Name ändern. Also such dir einfach einen Künstlernamen aus für die Bewerbung. Also ich heiße Belenjua zum Beispiel und wenn man das liest, weiß man, dass ein sehr wertvolles Team-Member dabei ist. Man kann einfach statt Thomas Samot sagen. Also das ist einfach dein Name, aber andersrum. Und das klingt ja sehr exotisch. Step 2 wäre kein Foto auf die Bewerbung, Thomas. Damit man deine Hautfarbe nicht sieht und dein Gesicht nicht erkennt, dass du doch männlich gelesen bist. Wir möchten nicht, dass Menschen dich dafür diskriminieren. Als dritter Tipp, das könnte schwierig sein, Thomas, aber mit viel Übung schaffst du das. Genderfaire Sprache zu benutzen, zum Beispiel das Gendersternchen als Anfang. Und dann Sachen wie Freundinnen, weil dann erkennt man dich als Ally. Und dann bist du kein cis-white Mann. Also dann bist du ein Ally. Dann bist du Teil des Teams. Thomas, ich hoffe, dass ich dir helfen könnte und ich hoffe, dass du von diesen Sachen mitnehmen kannst, dass du ein Ally sein solltest und dass du deine Privilegien benutzen kannst, um anderen Menschen zu helfen.
Very good.
Okay. Very practical. Hands on.
Hi, mein Name ist Anis Hamadoun. Ich bin ein Theaterregisseur und Autor und komme aus Syrien. Ich wohne seit 10 Jahren in Deutschland, bin sogar deutscher Bürger und arbeite jetzt in Dresden, wo ich inszeniere. Ich möchte Peggy und Rat fragen, wie verkaufe ich mich in Ostdeutschland am besten? Manchmal habe ich das Gefühl, dass man mich hier nicht besonders mag.
Okay, mein Rat wäre der folgende. Verbinde dich, verliebe dich platonisch oder auch darüber hinaus in all die vielen ostdeutschen lauten oder leiseren SolidaritätskämpferInnen, in die KlassenkämpferInnen, die tolle Autorin Heike Geißler proletarische PrinzessInnen nennt. Und das ist auch eine Strategie von mir, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt in jeder Situation, wo ich öffentlich zu sehen oder zu hören bin, mindestens eine tolle andere Ostdeutsche zu nennen. Also Heike Geißler, eine wunderbare Autorin. Genau, weil diese SolidaritätskämpferInnen und KlassenkämpferInnen in Ostdeutschland, die lieben dich. Und dann verändert gemeinsam den Osten und vielleicht den Westen gleich noch mit dazu. Und wenn das in deinen Ohren gut klingt, dann PS, die Redaktion hier hat meine Telefonnummer.
Oh, wow.
Der westliche Markt sieht glänzend und attraktiv aus. Deshalb suche ich sowie auch andere MigrantInnen nach Wegen, dorthin zu gelangen. Was steckt aber hinter der schönen Fassade? Abhishek weiß das. Er benutzt seine Skills als forschender Künstler und seine Position als Outsider, um einen einzigartigen Zugang zu verborgenen Geschichten zu schaffen. Ich besuche Abhishek in Hamburg, um einen kleinen Blick in seine neue Arbeit Lacuna Kitchen zu werfen.
Mein Name ist Abhishek. Ich bin Künstler und habe in den letzten Wochen in Hamburg Leute kennengelernt, die ihr Geld mit Putzen und Kochen verdienen.
I would like to introduce you to one of them, Mohammed.
Und heute möchte ich Ihnen einen von ihnen vorstellen. Mohammed. Er arbeitet im Zimmerservice in einem Hotel. Vorher hat er in Küchen von Restaurants und Hotels in Hamburg als Obstpflücker in Italien und als Security Guard in Libyen gearbeitet. Mohammed ist ein schneller Läufer und spricht 7 Sprachen.
Italien, Arabisch, French, English, German. But like my English not perfect, my German also. But Italian and French, okay. And the 2 languages, my country. Soninke and Bambara, yes.
From dawn to dusk.
Von morgens bis abends, von den Hintertüren von Küchen und Hotelzimmern bis hin zu einer glorreichen Zukunft. Ich lade Sie jetzt ein, in Mohammeds Geschichte, seinen Alltag und seine Träume einzutauchen. Machen Sie gern die Augen zu und hören Sie genau hin.
But the idea is that that is the first thing you do and then you enter. Mm-hmm. Because that's like changing into the role of the kitchen worker.
And for the audience, should also be something like a wardrobe, like a dressing room?
For the audience, actually.
The audience got
yes.
that.
Yes. Ah, I see. I thought it was a...
Because the audience is going to clean.
I see.
So you remove your jacket, you give your bag, and then you get an apron.
As a theater maker, I've been interested in looking at...
Als Theatermacher interessiere ich mich für die Dienstleistungsbranche in Westeuropa.
And looking into the cracks
of ich suche nach den Brüchen und schaue besonders auf die Erwerbsarbeit.
And most of the times the groundwork or the floorwork or
die Drecksarbeit und körperlich anstrengende Tätigkeiten übernehmen meist Menschen, die nicht aus Europa stammen.
Come from outside of Europe.
In Ansätzen kann ich mir das vorstellen. Als Student war ich mal ein paar Monate lang Tellerwäscher in London.
Working in as a dishwasher in London for a couple of months.
Und in meiner künstlerischen Arbeit spielt das Motiv des Essens eine wichtige Rolle.
Notions of food in relation to
es geht um die Verbindung zwischen Essen und Themen wie Heimat, Nostalgie und Erinnerung. Aber es geht auch um die Frage, wer kocht und wer putzt.
But then also who cooks and who cleans.
Do you have a dish in your mind?
Hast du ein Gericht im Sinn, das wir auf dem Gasherd kochen können?
Tell me.
Okra?
Yes. I think let's look for something which is curry, but okra with curry, yes.
Okra mit Curry? Ja, oder besser gesagt mit Bratensauce.
Curry is a very racist word.
Curry ist ein sehr rassistisches Wort.
Curry was basically used by the Brits.
Curry wurde eigentlich von den Britinnen genutzt, weil wenn sie auf dem indischen Subkontinent waren, konnten sie die Namen der Gerichte nicht aussprechen. Also haben sie einfach zu allem Curry gesagt.
Art institutions which proclaim to be spaces of inclusion, spaces of
kulturelle Einrichtungen, die vorgeben, Inklusion und Vielfalt zu leben, die behaupten, über eurozentrische Perspektiven hinauszugehen, haben ab und zu blinde Flecken.
Find occasions of blind spots.
Das habe ich selbst erlebt, als ich mich für ein künstlerisches Forschungsprogramm beworben habe. Ich bekam die Rückmeldung, ich hätte nicht genug Erfahrung. Ich war wütend. Ich hatte schon 10 Jahre lang als Künstler in Indien gearbeitet. Das wurde mir einfach abgesprochen.
And it took some time for me to also realize.
Und es dauerte, bis ich erkannt habe, das ist nichts Persönliches oder es sind keine persönlichen Fehler, sondern das ist ein institutioneller blinder Fleck.
An institutional blind spot. Postcolonial theorists, they would point out towards this blind spot specifically.
Es geht ganz grundlegend um das Weltbild, um die Frage, wen man als Künstlerin gelten lässt.
What can be recognized and what cannot be recognized.
Aufmerksamkeitsökonomie.
Abhishek, du spielst in deiner Arbeit im Westen ganz bewusst mit Erwartungen, Klischees und Stereotypen über Indien. Zum Beispiel verkaufst du in deiner Show Cow is a cow is a cow, heiligen Urin von indischen Kühen auf der Bühne. Es scheint zu funktionieren. Du kriegst Einladungen zu Festivals in ganz Europa. Du bist ein sehr gefragter Künstler. Jetzt auch in Deutschland. Deshalb muss ich dir die Hauptfrage dieser Sendung stellen. Wie verkauft man sich am besten im Westen? How to sell yourself to the West?
Lass uns die Frage einmal umformulieren.
Ask ourselves, what would the West buy?
Was würde der Westen denn überhaupt kaufen?
Mm. Or who's buying?
Wer kauft überhaupt?
Or what are the cards?
Welche Karten haben sie auf der Hand?
Definitely sure nobody wants to reveal that.
Ich bin mir sicher, dass sich niemand in seine Karten gucken lassen will.
Clear difference from the visual arts field. There it is very, very clear.
Ich denke, bei den bildenden Künsten ist das überhaupt kein Geheimnis, dass es ein kapitalistischer Markt ist. In den darstellenden Künsten tut man manchmal so, als liefe da alles ganz anders. Something
else. And pretend not to be a market.
Mm-hmm. Mm, yeah, I agree.
You know, you know, it picks up right words, builds up manifestos.
Man lässt die richtigen Schlüsselwörter fallen, formuliert Manifeste, veranstaltet Festivals, baut Ideologien auf.
Look colorful. And when I say colorful,
das Programm muss bunt aussehen und Themen wie Vielfalt, Umwelt, Identität, Politik und so weiter abdecken. Das ist schön und soll auch so sein. Aber das ist nur die Fassade. Dahinter stehen immer noch alte hierarchische Strukturen, die auf die Kolonialzeit zurückgehen.
In the colonial times, it seems like they give the power to the artists to do what they want to do.
Nach außen sieht das so aus, als würde man die KünstlerInnen machen lassen, was sie wollen.
Or in most cases.
Aber das ist nicht immer wahr.
I landed in Amsterdam in 2015.
Ich bin 2015 nach Amsterdam gekommen.
So the stages were occupied.
Damals gab es viel Migration und auf den Bühnen präsentierten KünstlerInnen praktisch nur Stücke zu diesem Thema.
Also sogenannten Flüchtlingskrise 2015.
Ja. And a lot of artists were making work about it.
Viele KünstlerInnen haben dazu gearbeitet, aber wussten nicht, aus welcher Position sie das machen können.
Everyone was trying to find their own ways.
Alle haben irgendwie versucht, einen Weg zu finden.
Some has traumatized the audience, some traumatized themselves.
Einige haben dabei das Publikum traumatisiert, andere sich selbst oder die Geflüchteten.
There was a complete mess.
Ein völliges Durcheinander.
I was just watching
and ich habe mir das angesehen und versucht, diese Dringlichkeit zu verstehen.
This sense of urgency.
Warum das alles sofort aufgegriffen werden muss.
It needs to be hot, it needs to be contemporary.
Es muss brandaktuell sein, zeitgemäß, im Hier und Jetzt.
You need to,
der Markt ist sehr schnell. Du musst mitmachen, um zu überleben.
In order to survive. I have burnt myself out.
Ich bin 2021 als freier Künstler ins Burnout geraten. Und ich habe beschlossen, eine Pause zu machen und das langsamer anzugehen. Ich habe mich gefragt, was will ich selbst sagen? Was will ich rüberbringen? Was liegt mir wirklich am Herzen? Mich freizumachen von dieser Dringlichkeit, die am Ende doch nur fabriziert ist.
Ich wollte dann gerade jetzt ein bisschen Belenceva, Peggy und Abhishek, ihre Meinungen aufhören zu diesen Wählen, sogenannten, ja, von dieser Aufmerksamkeit, Ökonomie. Benutzt du Belenceva zum Beispiel in diesen Wählen oder wie du damit umgehst?
Also ich nehme mal Black Lives Matter als Beispiel.
Mhm.
In England zum Beispiel, also in der Musical Theater Szene, obviously the white market jumped on this wave. The white people were like, oh my god, we're now realizing black people shouldn't just be in the Lion King singing, Nazi Benja. Ah, there's also other jobs for black people, krass.
Für die, die nicht Englisch sprechen. Belenceva hat gesagt, die weiße Musical-Szene hat jetzt erst begriffen, dass schwarze Menschen nicht nur im Musical der König der Löwen besetzt werden könnten.
Und jetzt merkt man, dass das alles natürlich so nur eine Trend war. Aber das hilft mir sehr als Künstlerin, Bescheid zu wissen, dass es fake ist.
Hm.
Like, I feel like I can play the game better when I know the rules.
Ein Bescheid nickt.
Ja, yeah, I mean, in the sense to.
Ja, ich meine, in dem Sinne, die Regeln zu verstehen, oder? Zu begreifen, was funktioniert und was nicht.
I studied in a school where positionality.
Bei meinem Studium wurde Positionalität vermittelt.
Okay, ich habe es gerade nachgeschaut. Positionalität ist die Vorstellung, dass persönliche Werte, aber auch zum Beispiel Geschlecht, Race und Klasse beeinflussen, wie man die Welt versteht.
Like, how do you position yourself as an artist?
Du als Künstlerin musst reflektieren, wo du in der Welt stehst.
Position.
Und irgendwann begreifst du deine eigene Position, bei der du für deine Arbeit ansetzen kannst.
That's it, find their own sort of space to make work from.
Mhm.
Mhm. Also in Bezug auf diese ostdeutschen Themen, wenn man von diesen 5-Jahres-Jubiläen ausgeht, Mauerfall und deutsche Einheit ist ja nächstes und übernächstes Jahr wieder, hat man jetzt das 6. Mal diese Welle
die passiert. Und ich würde schon sagen, die Erzählung, ich habe meinen ersten Roman 2011 veröffentlicht, da waren die Erzählungen über DDR noch sehr, sehr homogen. Die haben sich immer mehr ausdifferenziert. Mit jeder Welle sind neue Erzählungen hinzugekommen und man hatte plötzlich das Gefühl, dieses Bild an sich wird vielfältiger. Es sind viel mehr Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen in diesen Bildern drin. Mit jeder Welle kam da was Neues dazu, aber gleichzeitig entsteht auch so ein es ist genug Effekt. Es entsteht auch so eine Müdigkeit, habe ich das Gefühl, bei Menschen, bei Publikum. Und deswegen, es ist unglaublich wichtig, dass mit der Welle gleichzeitig man jede Chance nutzt, in die Strukturen reinzukommen, diese Strukturen zu besetzen. Weil ich habe das Gefühl, bei den ostdeutschen Wellen ist halt diese Strukturveränderung nicht passiert. Das muss man schaffen. Also jede Welle nutzen, in diese Strukturen mit reinzukommen und diese Strukturen irgendwie gemeinsam zu verändern.
Voll.
Ich träume schon noch davon, dass ich das noch erlebe oder vielleicht selbst auch mache, dass man ein Theater zum Beispiel in Görlitz oder in einer anderen kleineren ostdeutschen Stadt hier, wir vier als Leitungsteam übernehmen. Also dass es von vornherein eine Diversität in der Leitung gibt.
I would love that.
Yes.
Let's do it.
Ja, antworte ich spontan auf die Einladung von Peggy. Aber dann habe ich mich gefragt, wie lange wird es in der Realität dauern, bis wir vier eine Chance bekommen, ein Theater zu leiten? Als Matthias Lilienthal seine Karriere im Theater angefangen hat, kam es mal vor, dass es Frauen in leitender Position gab. 2014 waren es 22%, laut einer Statistik des Deutschen Kulturrats. Mehr als jede zweite Person unter schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen in Deutschland gibt an, dass sie beim Zugang zum Kunst- und Kulturbereich Diskriminierung erlebt, laut Afrozensus 2020. Tja, soweit zum riesigen Fortschritt. Ich will aber nicht den Rest meines Lebens warten, bis sich die Situation wirklich verbessert. Stattdessen werde ich jetzt diese Möglichkeit nutzen, um zu verkünden. Liebe KulturministerInnen, wir sind hier. Wir sind bereit, ein Theater zu übernehmen. Keine kleinen Seiten- oder Unterbühnen. Wir haben gar nicht vor, ein 100% Migrantentheater zu machen. Unser Spielplan wird etwas anderes in den Vordergrund stellen. Verletzlichkeit. Wir wollen Zugang für Menschen schaffen, die nachts Panikattacken kriegen, die hinter den Kulissen weinen, die sich selbst viel zu viel kritisieren, die eine ewige Enttäuschung sind, die Burnout haben, die zurückschlagen, die nicht in die Gesellschaft passen, die sich einsam, unverstanden und übersehen fühlen, die sich weigern, klein und unsichtbar zu sein, die sich weigern, ausgenutzt zu werden, die sich weigern, schlecht behandelt zu werden. Wir sprechen für uns selbst, wir bestimmen uns selbst. Lasst uns das feiern. Hiermit erkläre ich unser Team: Abhishek Thapa, Belenjiva Peter, Peggy Mädler und Adamu Kina zum Leitungsteam des Jahres, des Jahrzehnts, des Jahrhunderts.
How to Sell Yourself to the West. Ein Feature von Adamu Kina. Es sprachen Peggy Mädler, Belinjua Peter, Abhishek Thapa, Murat Akin und die Autoren. Ton und Technik Michael Kuber und Christiane Neumann. Regie Adamu Kina und Callum Perrin. Komposition und künstlerische Mitarbeit Callum Perrin. Redaktion Thilo Guschas. Mit Dank an Anna-Marie Michel und Sabine Melanie Rittel. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.